Ja, ihr seht, ich habe eine kleine Tüte dabei. Müssen wir schauen, inwieweit die zum Einsatz kommt. Aber ja, ich freue mich erstmal sehr. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder hier sein darf. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Und ja, wie bereits schon erwähnt, sind wir hier alle irgendwie miteinander verbunden. Wir leben auch hier in Bergisch Gladbach-Hand und freuen uns einfach, was Gott hier tut. Und vor allem auch, dass ihr letzte Woche hier Taufe hattet. Das ist auch, wo sich der Himmel freut. Und so wollen wir auch mit dieser Freude einfach auch die Predigt hören und kurz dafür auch beten. Herr, wir danken dir auch für die Taufe letzte Woche. Wir danken dir, dass du jeden Tag einen neuen Tag schenkst, dass deine Gnade kostbar ist und dass wir dieses Privileg haben, uns hier zu versammeln, während andere Christen weltweit verfolgt werden, dürfen wir hier sein, dein Wort hören. Und ich bete Gott, dass du heute auch sprichst durch deinen Geist in Jesus Namen. Amen. Ich habe heute euch einen Brief mitgebracht, und zwar aus dem 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 5, ab Vers 19 bis 22. Und da geht es um eine junge Gemeinde. Dieser Thessalonikerbrief ist etwas wie ein Blick in die Anfänge der Kirche. Paulus schreibt ihn ungefähr im Jahr 50 nach Christus, also wirklich ganz am Anfang. Ganz am Anfang der Kirche, wo die Gemeinden gegründet werden in Thessaloniki, das war eine Stadt in Griechenland. Und diese Menschen hatten gerade erst den Glauben an Jesus gefunden oder entdeckt. Sie waren voller Begeisterung, haben Gottes Liebe gespürt, sein Geist war am Werk. Und sie lebten in einer Erwartung, wie die ersten Christen damals überall in Kleinasien. Und zwar mit der Erwartung, dass Jesus eines Tages auch wiederkommen wird. Und gleichzeitig hatte diese Gemeinde aber auch viele Fragen und sie standen unter Druck, weil dort war auch die Christenverfolgung. Sie hatten starken Gegenwind, sie waren verunsichert, wie sollen sie überhaupt ihren Glauben ausleben. Sie wollten Jesus dennoch treu bleiben, doch wussten sie nicht immer, wie das konkret passieren sollte. Was waren die praktischen Schritte dafür? Und genau da schreibt Paulus diesen Brief hinein in die Gemeinde. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und genau in dieser Situation nimmt diese Gemeinde diesen Brief an. Nicht von oben herab schreibt Paulus diesen Brief, sondern mit einem Herzen voller Liebe. Weil er war mit beteiligt, als die Gemeinde entstanden ist. Später war er aber auch andersweitig noch unterwegs. Und er versucht, diese Gemeinde zu ermutigen und so, dass sie eben diesen Blick wieder auf Jesus richten. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, aber so eine junge Gemeinde sind wir doch gar nicht. Wir existieren doch schon lange und Gottes Liebe kennen wir auch schon. Aber in unserem Leben kann es sehr schnell passieren, egal wie weit wir im Glauben sind, egal wie tief wir im Glauben sind, dass wir doch manchmal dazu neigen, den Geist Gottes in unserem Leben zu dämpfen. Das Wort dämpfen bedeutet im Griechischen, übersetzt wortwörtlich, auslöschen, oder ersticken, wie man eine Flamme löscht. Und das kann in unserem Leben sehr schnell passieren, insbesondere dann, wenn gewisse Dinge nicht so gut laufen, wie wir es uns in unserem Leben manchmal vorstellen. Der Heilige Geist wird oft in der Bibel bereits im Alten Testament mit Öl oder auch Feuer oder auch Wind, wie wir es gerade gesungen haben, verglichen. Er kriegt verschiedene Bilder in der Bibel und ist bereits am Anfang in der Bibel schon da. Direkt in Genesis wird erwähnt, dass der Geist Gottes über die Wasser schwebte. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir das auch verinnerlichen, dass der Geist Gottes nicht nur eine mystische Kraft ist, sondern er ist dabei. Er ist dabei. Und das ist die Dreieinigkeit Gottes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir können ihn manchmal in unserem Leben dämpfen, wenn wir geistliches Wirken nicht so wahrnehmen, wie Gott manchmal wirkt. Auch die Taufe letzte Woche war ein Wirken Gottes. Und wenn Gott etwas tut, Menschen berührt, sei es durch eine Predigt oder in den Kleingruppen oder in den Gebetskreisen, ist es immer etwas, wo Gott dran arbeitet. Wenn wir aber uns manchmal in menschlichen Strukturen oder Kontrolle verlieren, kann es schnell passieren, dass wir den Heiligen Geist auf unsere eigene Theorie reduzieren. Doch der Glaube, den Paulus hier anspricht an die Gemeinde, ist folgendermaßen: Dieser Glaube soll wieder Feuer empfangen, nicht nur Form. Das heißt, ein Christ ohne Geist ist manchmal wie eine Lampe ohne Öl. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in der jüdischen Tradition so ein bisschen reingelesen habt, was für Lampen sie damals hatten. Die Lampen waren ja nicht so modern wie heute hier. Ist ja auch schön, dass wir sowas haben. Aber damals brauchte jede Lampe auch Öl. Und Öl symbolisiert auch den Geist Gottes. Deshalb konnte David beispielsweise in den Psalm 119 auch schreiben, dein Wort ist meine Fußesleuchte. Das heißt, selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der auch seine Macken und Kanten hatte, hat begriffen, das Wort Gottes und der Geist Gottes, sie wirken zusammen. Und genauso brauchen wir als Christen immer wieder in unserem Leben auch den Geist Gottes, wo wir ihm Raum geben. Ich möchte euch kurz mit weiternehmen. Und zwar bisschen einen Blick in die Kirchengeschichte. Das ist Charles Finney. Er wollte eigentlich nie ein Pastor oder ein Prediger oder geschweige denn ein Erweckungsprediger werden, der die Kirchengeschichte maßgeblich prägt. Er wollte eigentlich Jurist werden. Das war sein Ziel. Er hat Jura studiert und in seiner Autobiografie schreibt er davon, dass er in einem Wald spazieren war. Und als er in diesem Wald spazieren war, erlebte er Gottes Liebe, erlebte er den Heiligen Geist. Und wir schauen mal, was er dort schreibt. Der Heilige Geist fiel auf mich auf einer Weise, die meinen ganzen Körper zu durchdringen schien. Es war, als ob Wellen flüssiger Liebe durch mich hindurchströmten. Eine unaussprechliche Freude erfüllte mich. Das heißt, für Charles Finney war der Heilige Geist nicht nur etwas Mystisches oder etwas nur Geheimnisvolles, sondern für ihn war er spürbar da. Für ihn war er die Kraft Gottes, die ihn erfüllt hat, überhaupt an Jesus zu glauben. Und ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht richtig glauben. Ohne den Heiligen Geist fällt es uns schwer zu glauben. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht in Bewegung sein, so wie wir gerne in Bewegung sein würden. Deshalb konnte auch ein Apostel Paulus in Apostelgeschichte 19 auch diesen Dialog führen. Und diese Stelle finde ich mit Abstand am krassesten, wo er fragt, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, als ihr euch taufen gelassen habt? Ja, das ist unglaublich. Stellt euch mal vor, das fragt uns heute jemand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr euch taufen gelassen habt? Woran erkenne ich diesen Geist Gottes in meinem Leben? Der Galaterbrief erinnert uns in Kapitel 5, wir erkennen ihn durch die Frucht des Geistes. Nicht in erster Linie durch die tollen Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Auch das tut er. Aber in erster Linie durch die Frucht des Heiligen Geistes, die der Geist Gottes an unserem Leben wirkt. Dann geht es hier weiter und zwar, die Weissagung verachtet nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Das heißt, ich bleibe offen für göttliches Reden. Das Wort Weissagung heißt hier Prophetia. Und das heißt, ein Mensch wird geleitet, vom Geist Gottes zu sprechen. Und wir erleben immer wieder auch diese Geschichten im Alten Testament, wo beispielsweise ein Amos verkündigen soll zum Volk, dass eben das Volk umkehren muss. Oder ein Hesekiel oder ein Jeremia. Jeremia, der seine Geburt verflucht und sich am liebsten wünschen würde, dass er nicht geboren wäre. Und diese Propheten hatten meistens nie eine einfache Aufgabe. Und ich denke, diese prophetische Stimmen brauchen wir auch immer wieder in unserem kirchlichen Kontext. Denn Paulus sagt, verachtet diese Weissagung nicht. Das heißt, ein Mensch wird geleitet vom Geist Gottes und spricht. Aber welche Worte spricht denn dieser Mensch? Dieser Mensch spricht Worte der Ermutigung, der Erbauung und der Ermahnung. Und oftmals wollen wir zwei Dinge haben in unserem Leben, richtig? Wir wollen sehr viel Ermutigung haben und Erbauung. Aber manchmal, wenn es Richtung Ermahnung geht, fällt es uns manchmal schwer, diese Ermahnung in unserem Leben anzunehmen. Aber gerade so sind die prophetischen Stimmen immer wieder in der Bibel gewesen. Und natürlich erzählt die Bibel auch davon, dass es falsche Propheten gibt. Es gibt geistlichen Missbrauch in dieser Hinsicht auch. Menschliche Projektion. Und Paulus spricht aber nicht darüber. Er spricht, verachtet es nicht. Diese Weissagung ist Realität. Und er ruft die Gemeinde auf, achtet wieder darauf. Denn wo echte Prophetie wirkt, da kann auch Gott mitten unter uns wirken. Und ich habe euch jetzt noch etwas mitgebracht. Keine Angst. Ja, das ist ein Messer, wie ihr seht, habe ich mir gerade aus der Küche ausgeliehen. Und der Hebräerbrief sagt Folgendes, in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, das Wort Gottes, so, ich stelle das mal so gegenüber, damit die Angst ein bisschen weggeht. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und manchmal kann es sehr schnell sein, dass wir uns aus der Bibel genau die Stellen herauspicken, die uns gefallen. Erbauung und Ermutigung. Aber die ermahnenden Stellen schlagen wir sofort schnell weiter, weil das spricht plötzlich zu uns. Und genau das tut der Geist Gottes. Er wirkt an unserem Herzen, in unserem Herzen, und er möchte im Anschluss durch uns arbeiten. Und was wir oft manchmal als Christen auch machen, ist Folgendes. Wir sagen, wir glauben an dieses zweischneidige Schwert, aber manchmal haben wir dann noch so eine kleine Kuscheldecke. Wir haben so eine kleine Kuscheldecke, mit der wir unser zweischneidiges Schwert zudecken und es dann ganz fest um den Arm und sagen, oh, ich hab dich so doll lieb, die Bibel. Ja? Und dann kann es aber nicht das tun, was es tun möchte an unserem Leben. Gott möchte nämlich auch Dinge zerschneiden durch den Geist Gottes in unserem Leben. Er möchte Sünden hinwegschneiden, die wir damals in unserem natürlichen Fleisch für gewöhnlich gehalten haben und darin gelebt haben. Nur der Heilige Geist kann mir offenbaren, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche und Gnade benötige. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das zweischneidige Schwert auch als zweischneidiges Schwert betrachten in unserem Leben. Und das war, denke ich, Paulus hier sehr wichtig. Wie erkenne ich echtes prophetisches Reden? Es ehrt Jesus Christus. Das ist ein Merkmal vom prophetischen Reden oder von der Weissagung. Es steht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Prophetisches Reden ist nicht Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Es dient zur Erbauung, Ermutigung und vor allem zur Heiligung. Gottes Wille ist unsere Heiligung, schreibt Paulus auch an die Thessaloniker. Das ist der Wille Gottes. Und wenn wir merken, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dann merken wir auch plötzlich, wir werden heiliger in bestimmten Bereichen in unserem Leben. Und es geschieht in Liebe und in Demut. Es setzt uns nicht einfach unter Druck, sondern es ist Agape, bedingungslose Liebe, wo wir immer wieder Annahme, Vergebung und Gnade erleben. Und es bewährt sich in der Frucht des Geistes. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht, der für mich das vollkommene Vorbild ist in der Bibel und auch natürlich auch ein prophetisches Vorbild. Schauen wir auf Jesus selbst. Er war nicht nur ein Prophet. Ich denke, das ist uns allen klar. Er ist Herr und Gott. Er ist derjenige, der aber auch prophetisch gesprochen hat. Er ist Fleisch geworden und hat Gott in Mensch vorgestellt. Ein eindrückliches Beispiel finden wir in Johannes Kapitel 4 in der Begegnung mit der samaritanischen Frau. Und damals war es so, die Juden und die Samaritaner hatten keine Beziehung. Sie waren verfeindet. Niemand hat sich gegenseitig beachtet. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus sitzt dort am Brunnen, müde von seiner Reise, und eine Frau kommt und siehe da, das ist eine samaritanische Frau. Und was macht Jesus? Er spricht diese Frau an zur Mittagszeit und er bittet sie um Wasser. Und genau in diesem Moment beginnt ein Gespräch, ein prophetisches Gespräch, denn Jesus offenbart einige Dinge im Leben dieser Frau. Und das sind Worte der Erkenntnis oder Worte der Weisheit, die Paulus auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis Kapitel 14 nochmal, ja, so auslegt, was die Geistesgaben sind. Und hier sehen wir so ein prophetisches Wort. Geh, rufe deinen Mann und komm wieder her. Sie antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus spricht, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du wahr geredet. In Vers 16 bis 18. Und das ist echtes prophetisches Reden. Diese Frau war überführt, aber nicht durch Anklage, sondern durch den Geist Gottes. Nicht durch den richtenden Jesus in dem Sinne, sondern durch den Jesus, der Gnade und Rettung anbietet. Das ist echtes prophetisches Reden. Jesus spricht Wahrheit aus, aber in Liebe. Er ist nicht gekommen in erster Linie, um Menschen zu verurteilen, sondern Menschen zu retten und Menschen zu heilen. Und er legt das Verborgene offen. Das, was die Frau gedacht hat, das weiß doch niemand in meinem Leben. Das erkennt Jesus durch den Geist Gottes. Und deshalb wurde sie so überführt. Sie hat sich sicherlich gefragt, woher weiß er das? Und die Frau macht Folgendes. Sie erkennt, das ist der Messias, auf den wir ja eigentlich warten. Und manchmal spricht Jesus zu uns in unserem Leben. Und es kann sein, dass wir Jesus noch nicht in dieser Fülle erkannt haben. Für den einen ist er vielleicht nur ein Prophet. Für den anderen ist er vielleicht nur der gute Hirte. Aber Jesus möchte unser Herr und unser Gott sein. Er möchte auch deine Seele retten und dir neues Leben schenken. Und das ist die Frucht der echten Prophetie. Sie offenbart Wahrheit, aber führt zu einer echten Begegnung, zu einer Gottesbeziehung mit Gott selbst. Und vor allem, dieses prophetische Wort führt auch in die Freiheit. Und genau das hat die Frau erlebt. Diese Frau hat erlebt, wer Jesus ist. Und die Frau hat erlebt, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben. Einzig allein durch das Wort Gottes. Paulus geht hier ein Stück weiter. Er sagt dann, prüft alles und behaltet das Gute. Also geistliche Mündigkeit statt Leichtgläubigkeit. Weil der biblische Glaube ist ja nicht in dem Sinne ein blinder Glaube, sondern unser Glaube darf geprüft werden. Unser Glaube soll sogar geprüft werden und vor allem wir sollen andere Dinge auch prüfen. Das heißt, wenn ihr heute diese Predigt hört, dürft ihr es prüfen und ich hätte kein Problem damit. Ja, also das sollen wir ja tun, das ist ja unsere Aufgabe. Paulus führt hier die Balance ein. Nicht alles ablehnen und nicht alles einfach blind glauben. Das heißt, prüfen wie ein Goldschmied, das ist so quasi das griechische Wort dafür. Ich prüfe wie ein Goldschmied, das Metall prüft. Das Ziel ist am Ende immer die geistliche Mündigkeit. Ein reifer Glaube hört auf den Geist Gottes. Aber er prüft immer im Licht der Heiligen Schrift. Und das ist eben wichtig. Und dafür haben wir beides bekommen von Gott. Jesus sagte selber, ich werde gehen, aber ich werde euch einen Beistand schenken, den Paraklet. Und das ist der Heilige Geist. Und nun haben wir ihn in uns und dieser Heilige Geist hilft uns immer mehr dabei, Gott besser kennenzulernen und geistlich zu wachsen. Nicht geistlich zu stagnieren, nicht zu sagen, ich lebe meinen Glauben genau wie vor einem Jahr. Mein Bibellesen ist genauso wie vor einem Jahr. Mein Gebetsleben ist genauso wie vor einem Jahr, sondern ich darf wachsen in meinem Glauben. Ich darf mich selber reflektieren und prüfen, wie weit bin ich in meinem Glauben und darf mich immer mehr umgestalten lassen durch den Geist Gottes. Das heißt, Gott möchte Kinder haben oder Söhne und Töchter haben, die geistlich auch unterscheiden können. Und das ist gerade in unserer Zeit enorm wichtig, wo wir eine Brandbreite an theologischen Angeboten haben. Dürfen wir heute prüfen anhand dem Wort Gottes und dürfen abwägen, was ist heilig und was ist nicht heilig. Manche Dinge wirken vielleicht fromm, aber sie müssen nicht unbedingt göttlich sein. Das Böse kann sich auch tarnen in Machtstreben oder religiösem Eifer. Wisst ihr, ich habe euch schon mal erzählt, ich komme ursprünglich aus dem Hinduismus und wurde dann gerettet durch Jesus. Und Hindus haben ein sehr großes Eifer. Und sie sind moralisch eigentlich sehr gute Menschen, würde ich sagen, die bestrebt sind, Gutes zu tun. Ja, die meisten sind sogar Vegetarier. Ja, aber das heißt, sie bemühen sich um ein moralisches Leben. Sie versuchen, einen philosophischen Ansatz in ihrem Leben zu pflegen. Aber am Ende fehlt die Gotteskraft. Am Ende fehlt Gott selbst, der sich in Christus offenbart hat. Und Paulus sagt hier, meidet das Böse in jeglicher Gestalt. Ich musste mich damals von all den Götzen, von all den Dingen, die ich gelernt habe, trennen, weil ich gemerkt habe durch den Heiligen Geist, das ist nicht gut für mein Leben. Das ist böse, das ist nicht gut. Auch wenn es gute moralische Ansätze gibt, am Ende gibt es mir keinen echten göttlichen Frieden. Und alles, was Gottes Liebe, Gottes Wahrheit und Gottes Frieden untergräbt, ist am Ende böse. Egal, ob offensichtlich oder fromm getarnt. Und das tut manchmal Religion. Religion kommt ja aus dem Lateinischen, heißt religare, und es geht um Pflichterfüllung. Und der religiöse Mensch, das heißt ein Hindu oder auch ein Moslem, die sind bemüht, gute Dinge zu tun. Aber am Ende fehlt ihnen die Gerechtigkeit vor Gott. Als ich mein Referendariat in Köln Kalk gemacht habe, das war eine Brennpunktschule, das war eine staatliche Schule, Sozialindex 9. Ja, also quasi das Schlechteste vom Schlechtesten. Und meine Mentorin an der Schule, also die ABB, die Ausbildungsbeauftragte, sie kam auf mich zu und sie wusste, dass ich Theologie studiert habe. Und sie hat mich gefragt, hey, du hast doch Theologie studiert, hättest du denn Lust, einen Schulgottesdienst zu planen? Und an sich dachte ich mir, hey, das ist die Möglichkeit, Jesus zu verkündigen, das ist doch super. Und ich habe gefragt, wie sieht denn dieser Gottesdienst aus, wie läuft der ab? Und sie sagte, ja, das ist ein ökumenischer Gottesdienst. Und auch da habe ich gesagt, ja, das klingt doch an sich erstmal gut. Solange Christus verkündigt wird, preist den Herrn. Und dann habe ich weiter gefragt, wie sieht es denn geistlich aus? Gibt es Lobpreis? Gibt es eine Predigt? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wir feiern es in der evangelischen Kirche, aber es wird ein Imam predigen. Und und das war genau meine Reaktion am Ende, ja. Und sie hat gesagt, es wird ein Imam predigen. Und ich habe gesagt, gut für euch, ich bin raus. Ja, ich meine, alle sind willkommen im Hause Gottes. Das ist ja die Einladung von Jesus. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Aber am Ende geht es immer darum, dass wir geistlich unterscheiden können. Und ich habe direkt gemerkt, dass der Heilige Geist in mir gesagt hat, hey, Tanan, das ist nicht dein Platz, gerade wo du mitgestalten solltest. Also musste ich auf den Heiligen Geist hören und ich habe das war quasi in der zweiten Woche meines Ausbildungsjahres, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, direkt im Fight mit der Mentorin, ja, ich habe gesagt, da kann ich nicht mitmachen. Ich so, warum denn? Du bist doch gerade im Referendariat, du musst doch alles eigentlich machen. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht das. Ich bin überzeugter Christ, ich glaube an Jesus und das kann ich nicht vereinbaren mit meinem Glauben. Und das hat sie dann am Ende verstanden. Und und das ist, denke ich, wichtig, auch dass wir da das Böse einfach meiden können in unserem Leben. Und manchmal ist es nicht so schwer. Wir denken oft, was denken vielleicht die anderen darüber? Was denken vielleicht die Mentoren oder der Ausbildungsbeauftragte oder mein Chef darüber? Aber vielleicht können wir uns noch mutiger treu zu unserem Glauben stellen, gerade in unserer Zeit, wo viele Menschen das Süße bitter nennen und das Bittere süß, wie Jesaja bereits im Prophetenbuch gesagt hat. Das heißt, ich habe mich entschieden, in Liebe und Respekt Abstand zu halten, wo mein Gewissen gesagt hat, nein. Und das heißt, wir brauchen auch in unserem Leben einen ausgewogenen geistlichen Weg, wo wir immer wieder prüfen können, stimmt dieser Kompass in meinem Leben? Höre ich auf den Geist Gottes? Denn Jesus allein ist der Weg. Jesus allein ist die Wahrheit. Jesus allein ist das Leben. Und ihm folgen wir nach. Und da dürfen wir auch, ja, einfach mutig sein. Und ich denke, wenn wir solche Kompromisse machen in unserem Leben, auch wenn die Angebote vielleicht gerade gut erscheinen, kann es passieren, dass wir den Geist dämpfen. Und die Schule hat mir danach auch eine gute Stelle angeboten, aber ich musste dann sagen, nein. Ich musste dann direkt nach dem Referendariat sagen, nein. Und mich hat das dann wieder zurück an die christliche Schule nach Siegburg gezogen. Und das ist echt ein Privileg, wisst ihr warum? Da kommen die Lehrer zusammen und beten für die Schüler. Da kommen die Lehrer zusammen und machen morgens eine Andacht und lesen aus der Bibel. Und ich denke, wir dürfen solche Dinge machen, die uns wieder gut tun, wo wir wissen, das ist im Einklang mit Gottes Wort. Wir brauchen Unterscheidungsfähigkeit durch das Wort Gottes und vor allem in der Gemeinschaft, dass wir immer wieder schauen, bin ich in der richtigen Gemeinschaft unterwegs? Einige von uns pflegen vielleicht immer noch Gemeinschaften, die einem selbst nicht gut tun, die einen eher in die Finsternis führen als in das Licht Gottes. Wir brauchen wieder Standhaftigkeit, wo wir sagen können, ich werde das Böse meiden aus klarer Überzeugung heraus, weil ich meinem Gott treu sein möchte. Und natürlich gibt es Momente, wo wir Unfälle haben. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich mit dem Bösen Hand in Hand laufe oder ob ich Unfälle habe. Und genau das war Paulus' Herz, als er nun an diese Gemeinde schreibt. Gott sucht keine passiven Christen, die alles einfach übernehmen, auch keine kalten Kritiker, davon haben wir auch sehr viel oft, wo auch nicht die alles unbedingt zerpflücken müssen, ja, sondern geistlich mündig sind, die offen sind für sein Reden, die verwurzelt sind in seinem Wort und vor allem in der Führung des Heiligen Geistes. So wie Jesus am Brunnen, er redet die Wahrheit in Liebe, er sieht das Herz, er bringt Leben hervor. Und genau so möchte auch heute Gott in deinem Leben wieder Raum haben, durch den Geist Gottes. Wo hast du vielleicht in den letzten Tagen den Geist Gottes gedämpft, ganz bewusst vielleicht weggehört? Vielleicht kennen das die Kinder hier, wenn die Mama sagt, räum dein Zimmer auf. Ah, ich hab's nicht gehört. Ja, und es kann schnell passieren, wenn es uns einfach nicht in den Kram passt, da sagen wir einfach, ich hab's überhört oder ich hab's nicht gehört. Obwohl der Heilige Geist vielleicht doch ziemlich deutlich spricht. Deshalb, auch nochmal heute für uns, für mich, auch ein Wort. Dämpft den Geist nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, behaltet das Gute. Amen. Gottes Segen euch.